Guten Morgen miteinander. Ich stelle jetzt das weg, bevor es runtergeht. Meine Frau hat jetzt gesagt, gerade Hallo. Sie hat das Bild gesehen, sie hat nicht gewusst, dass ich das brauche. Das hat sie gemacht. Aber es ist wirklich schön geworden. Es ist für uns die Heim von Beatenberg. Und es freut mich sehr, dass wir hier sein als Familie. Es ist wirklich so, es ist ein Heimkommen, wenn wir hier hinkommen. Es ist eigentlich meine geistliche Heimat hier und aber ihr seht, ich bin schon ein bisschen anbernert. Ich sage hier zum Beispiel. Also da unten bin ich der Berner und da oben bin ich der Zürcher. Also, aber an das gewöhnt man sich. Und wenn wir an das Hockey-Playoff-Final denken, dann wissen wir ja, wer Macht hat im Hockey-Bereich. Das wäre Bern. He? Gut. Ja, wir möchten heute zusammen einen Text anschauen aus dem Johannesevangelium. Und zwar einen Text, der ja, in der christlichen Szene relativ bekannt ist, Johannes 15, 1 bis 8, das Bild mit dem Weinstock. Jetzt über einen Text zu predigen, wo die einen schon kennen, ist nicht immer ganz einfach, weil ich kenne mich selber, ich denke dann immer, ja, passt schon, ich weiß, was dort steht, aber ich mache es trotzdem, weil es ist wirklich ein spannender Text, es ist ein cooler Text, das, was der Johannes hier schreibt, das ist echt genial und darum steigen wir doch gerade zusammen ein, Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Die, die Bibel die vorne haben, dürfen gerne aufschlagen. Ich habe sie vorne auch eingeblendet. Johannes 15, 1 bis 8. Da schreibt der Johannes: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie, und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes fängt an im Vers 1 und er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also Jesus ist der Weinstock, Gott der Weingärtner. Und jetzt ist es entscheidend, dass wir uns vielleicht zum ersten Mal bewusst machen oder ganz neu bewusst machen, wer der Weinstock ist, wer der Jesus ist. Vor kurzem habe ich im Internet ein Bild gesucht für eine Präsentation von einem Puzzle, das nicht passt. So von Teilen, die nicht in der Nähe passen. Ich habe Google Bilder oder kennen der eingegeben, Puzzle, das nicht passt. Und dann kommt zu allerhand an Bilder und dann bin ich auf das hier gestoßen. Und hier steht übersetzt, Jesus ist das Teil, das fehlende Stück, wo das Puzzle, das Rätsel von deinem Leben vervollständigen wird. Ich habe das gelesen und habe dann weitergezappt, oder? Ich habe ja nicht das gesucht. Aber während dem Bildersuchen dachte ich, was ist da gestanden? Habe ich wieder zurück auf das Bild, dann dachte ich, Jesus ist das fehlende Stück, wo dich vervollständigen wird. Ich weiß nicht, was deine erste Reaktion ist, wenn du so etwas liest. Ich denke, aus einem modernen Ohren tönt das sehr gut. Es kommt ein guter Herr. Aber stimmt die Aussage? Ist das richtig? Jesus ist doch kein Puzzleteil, wo einfach mir noch fehlt. So ein nettes Accessoire wie eine neue Handtasche, die ich mir kaufe. Oder ein neues Hobby, das ich mache, das mich einfach noch vervollständigt, wo ich einfach noch besser wird damit. Oder mich besser fühle. So à la nice to have, als Supplement obendrauf. Jesus ist nicht nur Teil von meinem Leben, er ist das Leben. Jesus ist das Leben. Ohne ihn gibt es gar nichts. Und Jesus sagt von sich in unserem Text, ich bin der wahre Weinstock. Der Weinstock, wo alles entspringt. Und im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, lesen wir ein bisschen etwas über den Weinstock, über den Jesus. Hebräer Kapitel 1 steht, Jesus ist Erbe aller Dinge. Er ist höher als alle Engel, er ist höher als Mose und alle Menschen, die je gewesen sind und je kommen werden. Er sitzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Er ist der Erschaffer und der Erhalter von allen Sachen. Die Welt ist durch ihn erschaffen, lesen wir im Hebräerbrief. Und somit ist er auch das, was allen Menschen das Leben schenkt. Der Weinstock, der allen Menschen das Leben schenkt, ob sie an Gott glauben oder nicht, das spielt in erster Linie gar keine Rolle. Aber er ist der Ursprung vom Leben. Dass dein Herz schlägt, dass du hier sitzt, ist heute Morgen. Das ist ein Geschenk von dem Weinstock, Jesus, an dich. Das ist nicht unser Verdienst, das ist reine Gnade. Dass die Kugeln, die wir darauf leben, heute Morgen weiterdrehen. Und die Sonne aufgeht über den Wolken, ist das Geschenk von dem Weinstock. Alles Gnade. Jesus ist weit, weit mehr als ein fehlendes Puzzleteil. Er ist König, er ist Herr über jeden und alles. Und jeder Mensch ist in dieser Hand von dem Weinstock. Und Jesus sagt es von sich, ich bin der wahre Weinstock. Der Zusatz wahre Weinstock, wieso sagt er das so? Ja, wenn er muss betonen, dass er der wahre Weinstock ist, dann gibt es wahrscheinlich auch falsche Weinstöcke. Und Jesus ist jetzt der einzige richtige Weinstock, der sich radikal von allen falschen Weinstöcken unterscheidet. Es gibt nämlich ganz viele so Weinstöcke, oder die uns weiss machen wollen, so Weinstöcke zu sein, von denen, wo wir uns auch immer wieder jede Menge versprechen. Leben, Erfüllung, Sinn. Und das können ganz viele Sachen sein. Das kann Gesundheit sein, das kann Geld sein, Karriere und, und. Und die einen von diesen falschen Weinstöcken, die sehen mega vielversprechend aus. Die offerieren uns wirklich ein gutes Leben. Und sagen, hey, ich bin der wahre Weinstock. Sie versprechen uns Sinn und Halt. Ich liebe den Jeremia, was er schreibt im Kapitel 10. Ihr müsst mal lesen, was er schreibt in Jeremia Kapitel 10 über die falschen Weinstöcke. Er sagt ihnen, das sind tote, stumme Götze, die nicht helfen können. Und er vergleicht sie mit einer Vogelscheuche im Gurkenfeld, wo einfach nur da steht und nichts macht. Und dass Jesus jetzt der einzige wahre Weinstock ist, das merken wir einfach erst, wenn Jesus das Einzige ist, was wir noch haben. Und das ist einfach in Extremsituationen. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht von meiner Kleinsten. Das ist jetzt dann gerade ein Jahr her. Vor einem Jahr im Frühling sind wir am Alpaufzug dabei gewesen, wie die ein Jahr vorher. Das ist immer dann, wenn Kühe auf die Alp gehen, und das ist ein mega cooler Anlass, weil da sind ganz viele Leute dabei und da leitet man sich schön an. Ihr seht da mit dem Dirndl und so. Und die Kuh ist viel grösser als meine Tochter, aber sie hat das im Griff. Und dann geht man auf die Alp und dort oben wird die Alp auch noch vorbereitet. Es braucht ganz viele Hände, die arbeiten. Die Kleinste ist mit den Frauen, mit der älteren Frau, am Mittagessen machen in der Küche. Ich und meine Frau draußen auf dem Feld, am Hagen. Und dann wird zusammen zu Mittag gegessen. Und so sind wir auch so um die 12 Uhr zurückgelaufen zu dieser Alp. Und die Kleine ist uns entgegengerannt von der Küche. Hat gesagt, hoi und so. Hat wieder abgedreht, hat wollte in die Küche rennen. Und ist dann links abgebogen, warum auch immer. Und ist dort in ein Loch runtergefallen von 2,5 Metern. Auf den nackten Betonboden. In den Stall runter. Und meine Frau ist sofort runtergerannt. Ich habe durch das Loch runtergeschaut und ich sage euch, der Blick, das Bild, das brennt sich in deiner Festplatte ein, das vergisst du nie mehr. Die Kleine, wenn sie dort unten liegt und du siehst die Höhe und den Beton und das Armierungseisen hat noch rausgeschaut aus der Wand. Wir haben sie dann in Melk rumgenommen, also wir haben sie auf den Boden gelegt und wir haben eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen, denn sie hat nur so flach geschnauft. Sie hat über mega Rückenweh geklagt und sie hat ihre Beine nicht mehr bewegt. Und ich sage euch, in so einem Moment, in so Situationen, sind alle anderen Weinstöcke, die uns so viel versprechen, wie Karriere, Geld, völlig egal. Sie nützen nicht. Sie helfen nicht. Das Einzige, was dann wirklich trägt, ist der wahre Weinstock. Jesus Christus. Er ist es, der in solchen Situationen Hoffnung schenken kann, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Er ist es, der in solchen Situationen übernatürlichen Frieden schenken kann. Und bevor dann die Rega gekommen ist, ein Kollege von mir hat dann die Rega alarmiert, den Helikopter, habe ich für die Eli still gebetet, habe meine Hand auf die Brust gelegt und da still ein Gebet gesprochen. Um Heilung. Und dann ist alles mega schnell gegangen. Die Ärzte sind hier gestürmt und haben sie eingepackt mit meiner Frau in den Helikopter und sind auf Bern geflogen. Und sie haben sie untersucht und gemacht. Und dann ist der Bericht gekommen, sie hat nichts. Sie hat nicht mal einen blauen Flecken. Die Ärzte haben sie nochmal untersucht und nochmal untersucht und sie hat nichts gehabt. Für mich ist das, oder für uns ist das ein riesen Wunder. Aber wisst ihr, das Ganze hätte ja auch gut anders ausgehen können. Dass die Eli nichts hat, das haben wir ja erst nach vielen Untersuchungen und viele Stunden später gewusst. Und hier geht es mir jetzt nicht in erster Linie um das Wunder, dass die Eli nichts gehabt hat, sondern dass an so einem Moment Jesus wirklich das Einzige ist, wo hebt durch alle Böden durch. Jesus ist der wahre Weinstock. Und ab Vers 2 wird jetzt unser Text ein bisschen weiter. Jetzt geht es um das Thema Frucht. Frucht bringen. Frucht bringen durch Reinigung zuerst und nachher durch Bleiben. Durch Bleiben bei dem Weinstock. Und schaut etwas, was ich liebe an der Bibel. Etwas, was ich liebe mit dem Leben als Jesus, mit Jesus. Ist oft das Klare. Es ist nicht so schwammig. Es ist nicht so alles verschwommen hinter Nebel und ich muss zuerst x Stufen höher gehen, dass ich etwas verstehe. Es ist das, was wir wissen müssen, ist klar. Und das liebe ich so am Christsein, auch hier in dem Bild vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock, wie Menschen sind die Reben. Und sofort ist jedem klar, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat, wie so ein Teil funktioniert, wer von wem abhängig ist. Wer wen trägt. Und Jesus sagt in unserem Text, es gibt zwei Arten von Reben. Es gibt die Art, die Frucht bringt, und die keine Frucht bringt. Und das Urteil über die Reben, über die Menschen, die keine Frucht bringen, das ist relativ hart. Aber was macht ein Bauer? Was macht ein Bauer mit Reben, die nicht keine Frucht bringen? Er schneidet sie ab. Und genau das sagt uns Jesus über Menschen, die von dem Weinstock, von ihm, nichts wissen wollen. Sagt uns in 15, 2 und 6. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Hey, das ist ein krasses Urteil. Aber andererseits eigentlich auch nicht. Denn wenn die Menschen sich ein Leben lang nicht für Gott interessieren, seine Gebote mit Füßen treten, sein Wort verspottet und so leben, dass gäbe es gar keinen Gott, sie bekommen nach dem Tod eigentlich nur das, was sie sich immer gewünscht haben. Die Trennung von Gott. An Jesus kommt niemand vorbei. Niemand. Ob du das willst oder nicht. Ich habe selber 29 Jahre lang so gelebt, als gäbe es den Gott gar nicht. Seine Gebote, sein Wort hat mich überhaupt nicht interessiert. Im Gegenteil, ich habe sogar noch gespottet, ich habe gelacht über die Frommen da mit ihrer Bibel und dem Jesus, alles Märli. Das kann man sich alles einreden, man kann sogar davon überzeugt sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache. An Jesus kommt niemand vorbei. Und in der heutigen Zeit, leider auch immer mehr in Kirchen und in Freikirchen, gibt es eine Tendenz, dass man von Gott und Jesus nur immer eine Seite betont. Und zwar die unglaublich grosse Liebe und die gewaltige Gnade Gottes. Das ist wahr, das ist, muss man unbedingt den Menschen sagen, Gott liebt dich. Und wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, findest du die Antwort an einem morschen Holzkreuz auf einem Fels Golgatha. Er liebt dich, er ist gestorben für dich. Aber das ist eine Seite der Medaille. Es gibt noch die andere Seite von Gott. Wir müssen unbedingt beim biblischen Jesus und Gott bleiben. Und ich sage dem nicht bei unserem Schubladen Gott, Oder wo man so in die Schublade nie tönt, wo die passt in unser Denken. Wo wir in unsere Fantasie zusammenbasteln oder mit ein paar Lieblingsversen auch untermauern. Sorry, den Gott gibt es nicht. Der selber bastelt die Gott. Darum haben wir ja Gottes Wort, wo uns zeigt, wer und wie Gott ist. Und wo uns, ehrlich gesagt, oft ein Gott zeigt, der anders ist, als ich ihn mir vorstelle. Wo grösser und mächtiger und heiliger ist, in seiner Geduld, Liebe und Gnade, aber auch in seinem Gericht und in seinem Zorn. Darum müssen wir das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht verkünden, denn es gibt keine billige Gnade. Es gibt keine Rettung zum Aktionspreis im Ausverkauf. Und wenn wir anfangen, die Verlorenheit vom Mensch, die absolute Unfähigkeit von uns selber zu retten, wenn wir das anfangen zu verleugnen oder zu beschönigen, die Realität von dieser Verlorenheit, wo Jesus hier auch spricht in unserem Text, nicht anerkennen wollen, wisst ihr, was wir dann machen? Wir entschärfen und wir entwürdigen das Kreuz von Jesus. Wir schmälern das Erlösungswerk. Ja, für was ist Jesus das Kreuz? Es hat Gott alles gekostet, uns zu erlösen. Es hat Jesus alles gekostet, die Trennung aufzuheben. Kolosser 1,13, er hat uns gerettet aus der Macht von der Finsternis. Und das hat Gott alles gekostet. Und wenn uns das ganz neu bewusst wird, oder vielleicht das erste Mal, dann wird die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus lebt und auferstanden ist, die genialste, die befreiendste Botschaft, die es gibt. Jesus lebt und es gibt Frieden mit Gott. Und so hart, wie das Urteil über die Reben ist, die keine Frucht bringen, so gegensätzlich ist das Urteil über die Reben, die Frucht bringen. Über die Reben von Jesus. Und wenn du jetzt hier bist und weißt und glaubst, dass Jesus für dich gezahlt hat, dass er lieblich auferstanden ist und dass er lebt, dann bist du so eine Rebe von Jesus, wo Frucht bringen darf und wird und nie abgeschnitten wird, nie, in alle Ewigkeit nicht. Johannes ein paar Kapitel weiter vorne, Johannes 10, 27 bis 30, sagt er, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, niemand. Oder wie es hier Johannes weiter schreibt, in Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also wenn du das Wort von der Rettung angenommen hast, dann mach dir keine Sorgen. Du musst keine Angst haben. Jetzt nicht und bis in alle Ewigkeit nicht. Und wisst ihr, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Christen so leben, als müssten wir uns an dem Weinstock krampfhaft festheben. Aber Jesus macht in unserem Bild eigentlich etwas klar. Nicht wir haben uns an ihm, er hat uns. Er ist es, der uns versorgt. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das anfangen zu checken, dann ist es ein befreites Leben mit Jesus. Ein Leben, das sich freut an dieser Abhängigkeit. Und ein Leben, das nicht gebunden ist an äußere Umstände, an deine Gesundheit, an deine finanzielle Situation, was es auch immer ist. Ein Leben als Kind Gottes in Vollmacht. Und dann geht er weiter und sagt, und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Jetzt kommt der mega bekannte Vers, der Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der Weinstock trägt die Rebe. Die Rebe entspringt dem Stock und der Weinstock, der versorgt jetzt die Rebe mit all dem, was sie braucht. Der Stock, ein Weinstock, richtet sogar die Rebe aus nach der Sonne, dass sie optimal wachsen kann. Jesus ist es, der dich hebt. Er ist es, der dich trägt und dich versorgt. Vertrauen wir nicht immer auf unsere Kraft, auf unsere Pläne, auf unsere Leistung. Oder andere Weinstöcke. Sondern kommen wir ganz neu zu dem wahren Weinstock zurück, zu Jesus. Und Jesus weiß, er kennt uns. Er weiß, dass wir in der Gefahr stehen, uns immer wieder auf die eigene Kraft oder auf andere Weinstöcke zu verlassen. Und so warnt er uns in Vers 5. Er sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne die Verbindung zu Jesus gibt es keine Frucht. Keine Frucht, die Gott gefällt. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind genial geschaffen. Wir können so viel tun und wir können so viel schaffen. Und ich will jetzt all das auch nicht irgendwie werten oder die Sachen schlecht machen. Weil wir haben enorme Fähigkeiten. Schauen wir schon mal die Boote an, die wir anbringen. Was wir schaffen zu bauen. Enorm. Wir können viel aus eigener Kraft tun. Und wir können viel an Jesus vorbeitun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind dazu bestimmt, wir sind so gebaut, in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und ohne die Verbindung funktioniert unser Leben nicht so, wie gedacht. Und wir versuchen, die Verbindung irgendwie anders zu füllen. Aber es klingt nicht. Es gibt nichts, wo der Mensch wirklich füllt, wo der Mensch Sinn kann haben und wo man wirklich braucht, das ist die Beziehung mit Gott. Der C.S. Lewis hat es einmal so gesagt, ein Auto ist so konstruiert, dass es mit Benzin betrieben wird. Mit irgendeinem anderen Kraftstoff gibt es unvermeidlich Probleme. Nun hat Gott den menschlichen Motor für den Betrieb mit ihm selbst entworfen. Gott selbst ist der Kraftstoff, von dem unser Geist zehren soll. Es gibt keine andere Kraftquelle für uns. Jesus ist der Weinstock, der uns versorgt. Und jetzt geht es nicht darum, möglichst viel für Jesus zu tun. Dann was willst du für Jesus tun? Er hat schon alles für dich da. Er hat schon alles erfüllt. Sondern es geht darum, deinen Auftrag wahrzunehmen, deinen Auftrag zu leben. In deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde. Und der dann mit und durch Jesus zu tun. Das ist das, was der Paulus sagt, der Galater, denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder wie es hier der Johannes schreibt, in Jesus zu bleiben und er in uns. Und dann sagt Jesus, hey dann bringe der Frucht. Und was ist das jetzt für eine Frucht? Also bei der Rebe ist es klar, es sind keine Äpfel, es sind Trauben. Dort ist es nicht so kompliziert. Aber was ist es sonst für Frucht, die er meint hier? Und ich sage euch, über die Frucht, da haben die Leute halbe Bibliotheken vollgeschrieben. Und ich würde sagen, es ist eigentlich alles, was Gott am Gläubigen und durch den Gläubigen hervorbringen will. Da gehört die Frucht vom Geist dazu, in Galater und Epheser, also Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Dann aber sicher auch das Wachstum im Glauben, dass wir vorwärts gehen, dass wir unsere Baustellen in unserem Leben beheben. Eins nach dem anderen. Aber auch die Nächstenliebe, die Feindesliebe und ganz sicher Mission und Evangelisation, dass neue Menschen dazu da werden. Aber auch das Ausharren in Verfolgung und Leiden. Bei unseren Brüdern und Schwestern in Sri Lanka, gerade der Fall, aktuell. Und noch an vielen anderen Orten auf dieser Welt. Und die Liste, die ist sicher nicht vollständig, denn das Leben mit Jesus ist so viel mehr und so viel tiefer und es beinhaltet einfach so viel mehr. Und die Frucht, die sollen wir jetzt eben nicht aus uns selber produzieren. Kein Reben auf dieser Welt käme auf die dumme Idee, die Frucht aus sich selber rauszupressen. Das macht der Reben nicht. Was macht der Reben? Sie lässt nur Kraft und Nährstoff alle einfach fließen und gibt sie weiter. Das sagt Jesus hier auch, oder? Die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so auch ihr nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich probiere mega viel, die Frucht aus mir raus zu machen. Aus meiner Kraft. Selber zu produzieren, oder? Es funktioniert nicht. Also wenn du jetzt ein Beispiel, wenn du jetzt Tendenz hast, ein bisschen temperamentvoll zu sein, so ein bisschen schnell ein bisschen lauter zu reden und ein bisschen energisch, ihr wisst, was ich meine, mit ein bisschen mehr Lautstärke und ein bisschen mehr Ausdruck drin, dann kannst du dich eine bestimmte Zeit kannst du dich zurückheben. Oder du schaffst es vielleicht von 10 zurückzuzählen, vielleicht sogar bis von 20 zurück, dann bist du wirklich gut. Aber irgendwann explodierst. Irgendwann explodierst du. Wir können es nicht selber. Und ich finde die Zeichnung hier, ich finde die so genial. Dass es auf den Punkt bringt. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Er kann. Jesus in dir kann. Und ich möchte dich auffordern, die Sachen einzufordern in deinem Alltag von Jesus. Wenn deine Geduld am Ende ist, Jesus hat genug. Wenn du für gewisse Menschen keine Liebe mehr hast, Jesus hat genug. Und wenn du nicht mehr vergeben kannst, und das ist ein riesengroßer Punkt, weil es gibt unglaublich schlimme, schwere Schicksalsschläge. Aber mit Jesus schaffst du es zu vergeben. Aber nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Aber mit Jesus gelingt es. Und wenn dir die Kraft für Versöhnung fehlt, und schau, in der Gemeinde gibt es oft so unterschwellige Konflikte seit Jahren. Und wenn die Kraft fehlt für Versöhnung, komm zum Kreuz. Jesus hat die Kraft. Wenn du, füll deine Baustelle, Jesus hat das, was du brauchst. Und kommen wir zu Jesus im Alltag, in der Situation, wenn du hässig bist, wenn du wütig bist, wenn du freudig bist, in Sünde. Und das ist eine biblische Botschaft. Hören wir auf mit dem frommen Gefasel, Jesaja. Ich habe gerade letztens Jesaja gelesen. Das ist krass, was er sagt. Kommt mit eurem Herz zu Gott und nicht mit frommen Worten. Aber in der Situation und ladet es bei Gott ab. Dann Früchte, gute oder schlechte, die sind primär immer für andere. Oder habt ihr schon mal eine Rebe gesehen, die ihre eigenen Trauben gegessen hat? Früchte sind immer für andere. Und die, die jetzt Frucht bringen, ja, die werden gereinigt von Gott, 15,2, oder? Und bringen noch mehr Frucht. Und das ist das Schöne am Christsein. Aber auch das Herausfordernde und manchmal das Schmerzende, die Reinigung. Es ist Veränderung möglich mit Gott. Es muss nicht bleiben, wie es ist. Schaut, den Satz habt ihr vielleicht auch schon gehört von jemandem, ich bin halt so. Nein, du bist nicht so. Du bist vielleicht jetzt so. Aber du kannst dich ändern mit Gott. Du kannst anders werden. Gott möchte an dir arbeiten. Und die Reinigung, das ist ein Prozess und das ist nicht immer leicht. Aber es ist immer wirksam und es ist immer heilsam. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, was Gott schon mir für Baustellen aufgezeigt hat, in meinem Sein, in meinem Wesen, unglaublich. Und ich bin immer noch dran. Oder ich stehe auf beiden Beinen im Boden, ich schwebe noch nicht. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern dass Gott kann schaffen an uns. Und ich frage mich manchmal, bin ich überhaupt bereit dazu? Bin ich bereit, sind wir bereit, uns von Gott verändern, Formen zu lassen, schleifen zu lassen, vielleicht Denkmuster in unserem Denken abzulegen? Vielleicht auch gewisse Ideen, wie Gott ist oder wie Gott soll sein, die über den Haufen zu rühren? Oder so Lebenslügen, die über uns ausgesprochen sind, also eine bekannte Lebenslüge ist, du bist nicht wert. Leg die mal vor Gott her. Und weißt du, was sagt er? Du bist mir ein ganzer Jesus wert. Also mehr wert kannst du gar nicht haben. Darf Gott an uns arbeiten? Und dann sagt er in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. In unseren 8 Vers fordert uns Jesus ganze 6-mal auf, zu bleiben. Bei ihm zu bleiben und bei seinen Worten zu bleiben. Ganze 6-mal. Also Christ sein heisst, nicht irgendein mystisches, schwärmerisches Verhältnis zu Jesus zu haben, sondern eine klare Ausrichtung an ihm und seinen Wort. Und wo findet man seine Worte? In der Bibel. Was bleiben heisst, finde ich, sehen wir sehr schön am Leben von Jesus auf dieser Erde. Jesus hat immer nach dem Willen vom Vater gefragt. Immer. Und er hat dann auch gelebt. Jesus war immer connected, er war immer verbunden mit dem Vater. Er hat in dieser Abhängigkeit hat er jeden Tag gelebt. Und was auch auffällt an Jesus im Leben, er hat oft die Stille gesucht. Er ist oft ins Gebet. in Gemeinschaft mit dem Vater. Und Jesus hat nach der Ordnung Gottes gelebt. Und hat andere Menschen aufgefordert, das auch zu tun. Was heisst das jetzt für uns? Wo sehen wir den Willen vom Vater für uns, für dich? Ich nehme schon in der Bibel. Schau, Gott hat so dick zu dir geredet. Hey, das sind wahrscheinlich mehr Wörter, wenn ich jemals zu meiner Frau gesagt habe, in unserer Ehe. Gott, sie nicht zu mir, aber... Hey, Gott hat so dick zu dir geredet. Lies, was er über dich sagt. Was er über sich sagt. Und wie leben wir verbunden mit dem Vater? Durch Gemeinschaft untereinander, wie hier Gottesdienste, Predigten, die Stille im Gebet. Und wie zeigt sich das? Dass wir leben nach Gottes Ordnungen. Gott meint es gut mit dir. Und er hat einen Plan für dich. Er hat einen Auftrag für dich. Wir machen im Credo, dort wo ich noch arbeite, mit unseren IJF-Täler so eine Art Glaubensgrundkurs. IJF-Täler, das sind deutsche junge Menschen, die ein soziales freiwilliges Jahr machen. Die helfen bei uns im Credo arbeiten. Ohne die könnten wir den ganzen Betrieb gar nicht aufrechterhalten. Und mit ihnen machen wir so am Freitagabend ein bisschen Themen aus der Bibel und was ums Leben geht. Und ich habe ihnen gesagt, ein Leben im Vertrauen auf Jesus ist etwa so. Du hast hier deinen Lebensauftrag. Weiss, blanco. Du unterschreibst da unten. Und Gott füllt nachher aus. Das ist Vertrauen auf Gott. Und ich sage euch, die wenigsten von ihnen sind bereit gewesen, um hier einfach unterschreiben. Weil sie das Gefühl haben, Gott wird mir etwas vorenthalten. Aber Gott weiß haargenau, was du brauchst. Und er möchte dich brauchen. Und leben wir so, dass Jesus etwas zu sagen hat in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen. Hey, geht mit Gott posten. Geht mit Gott joggen. Wisst ihr, wie viel Mal ich im Migros stehe, wenn ich posten muss und irgendwie ein Säckchen suchen oder irgend so etwas und finde es nicht? Dann sage ich, Herr, du weißt ganz genau, wo die Säckchen sind. Es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert. Probier es aus. Eine kompromisslose Nachfolge. Und ich meine nicht ein sündloses Leben, aber eine Nachfolge, die kompromisslos ist. Ein Leben nach der Ordnung Gottes und bleiben und in Vollmacht bitten, das gehört zusammen. Wenn wir bleiben, dann können wir bitten mit Vollmacht. Und lasst euch nie einreden, Gebet hat keine Wirkung. Gebet ist eine kraftvolle Waffe. Und der Johannes wiederholt in seinem Evangelium immer wieder, was es heisst, in Vollmacht zu beten. Johannes 14, wo er auch sagt, in Jesus zu lieben heisst, in Jesus zu bleiben. Heisst, Freude an seinem Gebot zu haben und seinem Wort. Gleich Vollmacht. Vollmacht im Gebet und im Leben. Gebet hat Kraft. Mein Nachbar hat 29 Jahre für mich gebetet. Und ich sage euch, es hat so viele Jahre ausgesehen, als würde die Gebet einfach bis zur Decke und dann verpuffen. 29 Jahre, er ist so treu. Er ist ein riesen Vorbild in dem für mich. Gebet ist eine mächtige Waffe. Und das möchte ich euch auch bitten, wenn ihr schon lange betet für Leute, betet weiter. Ringen wir um die Herz, legen wir die Herz von Jesus her. Und lassen wir uns nicht täuschen von dieser Maske, die, die Menschen anhaben. Denn in ihrem Herz sieht es oft ganz, ganz anders aus. Beten wir für die Menschen. Und was ist jetzt das Ziel von alledem? Von diesen Versen? Sind wir Menschen im Mittelpunkt? Geht es um uns? Nein. Es geht nicht um uns. Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jünger zu sein bedeutet, Frucht zu bringen. Und das verherrlicht Gott. Und das wünsche ich jedem von euch. Jedem, der hier heute Morgen ist, Freude und Begeisterung, ein brennendes Herz, als Jünger zu leben und vorwärts zu gehen, im Glauben. Und dass Gott durch dein Leben, durch deine Gedanken, durch deine Taten verherrlicht wird. In deiner Arbeit, in deiner Ehe und in deiner Familie. Und hier in der Gemeinde. Das wünsche ich jedem von euch. Ich möchte noch das Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir von Herzen für die Botschaft aus dem Johannesevangelium. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass du uns trägst. Und das, wenn wir zu deinem Sohn Ja sagen, Vater, dass wir nie aus dieser Hand gerissen werden und dass wir mit dir zusammen leben dürfen, ein Leben in Fülle, das völlig unabhängig ist von unseren Umständen, das über den Tod aushebt, Herr. Und das ist so genial anders, das ist ein freies Leben und ein volles Leben. Und dafür danke ich dir, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Erde und dass er alles gezahlt hat, Herr. Und dass wir so befreit sein dürfen, vor allem und mit dir in Gemeinschaft leben. Und ich bitte dich gerade, wenn da Leute sind, die das noch nicht Ja gesagt haben zu dem Rettungsangebot, die das am Entdecken sind, dass du mit ihnen gehst, Herr. Dass sie dürfen sich auf die Reise machen. Und schenke uns eine ganz neue Begeisterung, eine Liebe für dein Wort und für dich, Jesus. Dass wir nie vergessen, wer du bist. Du bist König und Herr. Danke vielmals, Herr, für alles. Amen.